Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Liebe andächtigen Christus. Wir leben ja heute gut 2000 Jahre, nachdem Jesus gelebt hat, in diese Welt gekommen ist und das Heil gewirkt hat unter uns, den Menschen. Und eins muss uns auch bewusst sein, man sieht es immer wieder mal, wir haben in gewisser Hinsicht die Schwierigkeit, genau die damalige Zeit zu verstehen und zu treffen. Wenn wir die Worte und die Taten Jesu betrachten, dann betrachten wir sie immer aus der heutigen Perspektive. In diesen 2000 Jahren hat sich die Welt enorm entwickelt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite überhaupt nicht. Aber die kulturellen Unterschiede, die Mentalitätsunterschiede, die es heute in Mitteleuropa gibt, die unterscheiden sich doch stark von denen im Nahen Osten in der damaligen Zeit. Und auch heute im Nahen Osten ticken die Menschen in bestimmter Hinsicht doch anders und manchmal ganz anders als wir. Sodass es eben uns eine kleine Schwierigkeit, es ist eine kleine Schwierigkeit für uns, es genau zu verstehen, wie es die Menschen damals verstanden, gesehen und aufgefasst haben. Und so, was die Hauptbotschaft Jesu Christi ist, oder ein Punkt davon, es gab ja damals die klare moralische Grundregel, wie du mir, so ich dir. Es gab das Talionsgesetz, das heißt Rache, Strafe. Und wie es im Alten Bund geschrieben steht, davon ist das Judentum voll, auch heute treiben sie es genauso im Nahen Osten und bringen die Leute um. Und der Grundsatz lautet, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das haben die Menschen der damaligen Zeit gut verstanden. Das war das Grundprinzip der Gerechtigkeit. Irgendwie auch logisch. Ja, wenn du mir gegenüber böse bist, dann habe ich ja auch von oben, von wem auch immer, das Recht, dir genauso zu tun. Ist irgendwie auch ein bisschen logisch. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber in diese Welt hinein kommt dann Jesus. Und man muss bedenken, für die Menschen damals war das das Selbstverständlichste. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und jetzt kommt Jesus in diese Sphäre hinein, in diese Geisteshaltung hinein und stößt die Menschen vor den Kopf. Er kommt daher und sagt, ja, ihr sollt auch lernen zu verzeihen. Was? Verzeihen? Verzeihen heißt Schwäche. Erbärmliche Schwäche haben. Wie soll ich dem verzeihen? Der macht's dann ja noch schlimmer. Er merkt, dass er es nicht zurückgehauen bekommt. Und dann treibt das noch wilder mit mir, mit seinen Ungerechtigkeiten und so weiter. Und da haben viele Menschen im Anfang, das ist gerade der Punkt, warum gerade die führende Schicht der verschiedenen Gesellschaften, sowohl der römischen, der heidnischen, als auch der jüdischen, damals der sogenannten religiösen Schicht, die haben Jesus überhaupt nicht verstanden. Das passte nicht in ihre Geisteswelt hinein. Verzeihen. Ja, die Götter, Gott oder wer auch immer, die Mächte des Himmels, sie sind gewaltig. Gerade die Naturgewalten zeigen es uns. Gott muss in seiner Allmacht, in seiner Machtstärke verehrt und angebetet werden. Und die Sklaven, die haben keine Rechte. Die Sklaven können sich nicht durchsetzen. Dafür sind sie Sklaven. Wir doch nicht. Wir sind doch freie Bürger des Römischen Reiches. Wir haben Rechte. Und das größte Recht ist eben, ich muss mich wehren und ich muss es dem Feind genauso heimzahlen. Ja, man war freundlich und nett seinem Freund gegenüber. Also dem, der genau dieselbe Geisteshaltung besessen hatte wie ich, Demgegenüber, wenn er mir gegenüber anständig war, hat man sich auch noch halbwegs anständig benommen. Aber dem Feind gegenüber, ja, den muss man liquidieren, den muss man bestrafen. Und wenn er zu stark daherkommt, dann bringe ich ihn einfach um. Es ist doch mir von den Göttern gegeben, das Recht. Und ich beschreibe es jetzt bewusst so ein bisschen bildlich, damit es uns bewusst wird, das war die Welt der damaligen Zeit. Und deswegen hatte Jesus bei einer bestimmten Volksschicht überhaupt keinen Erfolg. Er ist überhaupt nicht angekommen. Die waren vor den Kopf gestoßen und Jesus kommt mit der Predigt der Feindesliebe. Du sollst den Feind sogar lieben. Und so langsam hat sich das dann heraus verbreitet. Und die Menschen, vor allem die untere Schicht, die selbst Sklaven waren oder selbst viele Ungerechtigkeiten erfahren hatten, sie haben es dann ziemlich bald, die haben sich angesprochen gefühlt. Und sie haben gesagt, es gibt doch Gerechtigkeit in der Welt, denn dieser Jesus, dieser Prophet oder wer er da ist, er kommt irgendwie von Gott. Und er weist darauf hin, dass man eigentlich verzeihen sollte. Und so langsam hat sich das dann verbreitet. Und die Aposteln hatten am Anfang auch überhaupt keine Vorstellung. Sie konnten sich das auch nicht zusammenreimen. Sie sind immer davon ausgegangen, Gott ist Macht. Und er setzt sich gewaltsam durch. Und wer nicht sputen will, der muss es spüren. Und wir kennen ja die eine Stelle noch bei der Himmelfahrt Jesu. Fragen die Aposteln, o Herr, wann wirst du kommen und das Reich Israel wiederherstellen? Das ist diese Denkweise, diese Mentalität bei ihnen noch gewesen. Eben das Reich Israel herrschen, dominieren, die Feinde vertreiben, die Feinde umbringen. Und so weiter. Und angesichts dieser historischen Hintergründe können wir vielleicht heute ein bisschen besser verstehen, dass eine der Hauptbotschaften Jesu, eben ihr sollt lernen zu verzeihen, damals am Anfang größte Schwierigkeiten hatte, ins Bewusstsein der Menschen zu kommen. Aber zur gleichen Zeit gibt es auch das interessante Argument, habe ich gehört, von einem Priester. Er hat zutreffend gesagt, das ist aber auf der anderen Seite einer der Beweise, warum die Lehre Christi von Gott kommt. Warum? Denn wäre sie von den Menschen gekommen, dann hätte in dieser Sphäre so etwas gar nicht entstehen können. Die Menschen waren alle ausnahmslos im Prinzip gefangen in dieser Denkstruktur. Rache, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber wenn Jesus kommt und etwas Revolutionäres für die damalige Zeit in die Welt hineinspricht, das ist der größte Beweis, der stärkste Beweis, dass das von oben kommt, von Gott. Denn wenn das von Menschen erfunden worden wäre, die christliche Lehre, wenn Jesus irgendein herumlungernder Prediger gewesen wäre, rein menschlich, da wäre er nicht, vor allem damals nicht, überhaupt auf diesen Gedanken gekommen, dass Vergebung keine Schwäche sei, sondern die Prärogative Gottes. Und dann geht es noch weiter. Jesus hat nicht nur die Feindesliebe gelernt, sondern Jesus ist gekommen und hat zugleich auch gelernt und gezeigt, dass er, der von Gott kommt, selbst verzeihen tut. Das eine ist es, wenn Menschen verzeihen sollen, dass es auf ihrer Ebene, sozialer, menschlicher Ebene. Aber Jesus kommt hin und sagt, ich will euch verzeihen. Ich, Gott, der wahre Gott, will euch verzeihen. Und dafür, damit euch überhaupt vergeben werden kann, gebe ich mich ganz hin. Ich verzichte auf meine Selbstsucht, meine Interessen. Ich übernehme sogar eure Schuld auf mich. Und ich leide sie durch und ich sühne durch das Übermaß der göttlichen Liebe den ganzen Abgrund der menschlichen Schuld. Und das hat gedauert, bis es bei den Frömmsten, bei den nächsten Jüngern Jesu Christi, dieser Gedanke überhaupt Erfolg hatte, sich durchzusetzen. Natürlich ist hier von entscheidendster Bedeutung das hochheilige Pfingstfest. Es ist ihnen die Erkenntnis gegeben worden. Aber wir müssen bedenken, psychologisch in der damaligen Zeit hat das eingeschlagen für die, die gesucht haben, für die, die die Sinne geöffnet haben, die auf der Suche nach Gott und der Wahrheit waren, hat das sowas von eingeschlagen, das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Wir haben uns heute schon so dran gewöhnt. Diese 2000 Jahre Christentum hat doch seine Früchte gebracht. Die haben ihre Früchte gebracht. Natürlich gibt es heute auch viele Menschen unter den Nichtchristen, die sagen, Vergebung sollte man üben. Man soll einander verzeihen. Das sei doch wichtig. Das sei doch von Gott so gelehrt worden. Aber das ist nur mindestens indirekt oder maximal indirekt durch das Christentum. Viele Menschen, die nicht Christen sind, die nicht getauft sind, leben in unserer Gesellschaft über Jahrzehnte hindurch, manchmal über Jahrhunderte hindurch. Da haben sie das auch adaptiert, diesen Grundgedanken. Und er spricht jeden Menschen, der auf der Suche ist, er spricht das dann schlussendlich auch an, weil es schön ist, weil man selbst Schuld verspürt und vergeben bekommen möchte. Und das ist eben auch der Effekt des Christentums und der christlichen Lehre, dass das sozusagen seine Wurzel hineingesetzt hat in verschiedene Gesellschaften, die eigentlich ursprünglich nicht einmal christlich waren oder es heute auch noch nicht sind. Wie gesagt, es gibt unter Juden, Moslems, Buddhisten und wem auch immer, nicht wenig Menschen, die das auch mit der Zeit adaptiert haben. Aber ursprünglich ist das eben diese Wirkung und der Segen des Christentums. Und wie gesagt, Jesus hat dann sogar sein Leben hingegeben für das Heil der Menschen, um sie loszukaufen, sozusagen der Paulus oder in der Bibel im Neuen Testament ist die Rede vom Schuldbrief, den Jesus eingelöst hat. Da war ein Schuldbrief, wie wenn man Schulden aufnimmt, kriegt man eine Bestätigung, dass du dem da so und so viel schuldest. Und das war der Schuldbrief des Teufels nach biblischem Verständnis. Und Jesus hat diesen Schuldbrief rausgekauft, indem er auch für uns sogar gestorben ist, um uns Vergebung zu schenken. Und wir können nicht genug diese Grundwahrheit der christlichen Lehre beherzigen und verinnerlichen. Vergebungsbereitschaft, Vergebungswille ist eigentlich keine Schwäche, wie die Alten dachten, sondern das ist göttliche Prärogative im Christentum. Es ist eine göttliche Kraft und es braucht sogar sehr viel Kraft. Hassen, Rache üben, heimzahlen, das ist relativ einfach. Das ist allzu natürlich, allzu menschlich. Das kennen wir alle. Man begehrt gleich auf, wenn man etwas Unrechtes erfährt. Und wehe mir gegenüber etwas Unrechtes. Da kochen wir gleich hoch und es brodelt in uns. Aber dann den Verstand aufzubringen, in Ruhe nachzudenken, um zu sehen, vielleicht ist da nicht einmal böser Wille vorhanden, sondern Irrtum, Missverständnis. Allein dafür braucht es Kraft. Und dann vor allem eben Vergebung schenken, und zwar bereitwillig, ohne sich vorzumerken, heute tue ich so, als würde ich vergeben, später zahle ich es ihm oder ihr heim, wenn die passende Situation kommt. Wenn der Heiland Jesus Christus mit uns so vorgehen sollte, wo wären wir heute? Und er schenkt uns die Vergebung, aber es gibt eine eherne Bedingung. Umkehrwille und Buße tun. Wiedergutmachung leisten für das, was ich angestellt und verbrochen habe. Das ist zum Beispiel unsere sakramentale Buße, die wir auferlegt bekommen bei der Beichte. Sie soll diese Funktion ausüben, dass der Mensch etwas Buße tut, Ersatz für den Schaden, den er durch seine Schuld angerichtet hat. Und das muss man grundsätzlich sagen, dass wir nicht naiv meinen, vergeben und vergessen, ohne dass der Mensch umkehren will und eine Änderung seiner Gesinnung in richtige Richtung einschlagen will. Man hört zum Beispiel gerade jetzt, die letzte Woche, das sind bestimmte Unterlagen eines bestimmten Instituts in Berlin aufgetaucht. Und dann hat sich herausgestellt, dass da nach Strich und Faden gelogen und betrogen worden ist, seitens der Politik und sogenannten Wissenschaft. Und dann kommen Politiker dahin und sagen, wir müssen einander viel verzeihen. Wir müssen einander viel verzeihen. Richtig, wir müssen einander viel verzeihen. Moment mal, wo ist deine Buße? Wo ist deine Umkehr? Schon Johannes der Täufer hat gesagt, als die Menschen zu ihm kamen, hat er gesagt, ich will Werke sehen, die würdig sind der Buße. Und das ist für uns auch wichtig. Wenn wir selbst bereuen, müssen wir, wenn ein bestimmter Schaden entstanden ist, müssen wir ihn wieder gut machen. Wir kennen das ja schon vom Erstkommunikantenunterricht. Hast gestohlen, hast etwas dem anderen kaputt gemacht, musst du es ihm ersetzen. Das ist aber das Grundprinzip. Aber nichtsdestoweniger an diese entscheidende Bedingung geknüpft. Aber das ist etwas ganz Besonderes und das ist die Botschaft auch von der Heiligen Woche, Karwoche und auch dem Auferstehungstag, dem Ostersonntag. Jesus will uns vergeben. Wir können uns dagegen sperren, zum Nulltarif. Auf der einen Seite geschieht das zum Nulltarif, das ist ein Geschenk. Wir können es nicht verdienen. Auf der anderen Seite Umkehrwille, Bußbereitschaft. Wenn wir die aufbringen, dann schenkt er uns das neue und ewige Leben in seiner Gnade. Er ist der Auferstandene und er zeigt uns, dass er stärker ist als der Tod. Und so schenkt er uns das ewige Leben, schon hier auf Erden. Und selig der Mensch, der das versteht und in seinem Leben erfährt und erlebt. Und in dieser Vergebung, die wir erlangen durch immer und immer wieder, sollen auch wir die Bereitschaft entwickeln, zu vergeben, zu verzeihen, mindestens in der Hoffnung hin. Wenn die andere Seite sich sperrt und noch keine Reue aufzeigt, keine Buße tun will, aber verzeihen wir in der Hoffnung, so nach der Mutter, ich bin sowas von bereit zu verzeihen, natürlich, wenn die Bedingung erfüllt wird, aber ich hasse jetzt schon nicht mehr, wie auch Jesus vergeben wollte. Er hasst niemand. Und das ist die große Botschaft, dass eben die Christus in die damalige Zeit hinein, die damalige Gesellschaft hinein, hineingestoßen hat und gesehen hat, wie er reagiert. Wer reagiert positiv? Wen interessiert das? Wer ist wirklich auf der Suche nach Gott? Und die, die wirklich Gott gesucht haben, nicht den eigenen Ruhm, die eigene Karriere und so weiter, die eigene Herrlichkeit, die haben dann entsprechend reagiert und sie haben Christus als ihren göttlichen Erlöser gewählt, angenommen. Und so wollen auch wir vor allem diese selige Erfahrung machen, vergeben zu wollen. wie auch Jesus Christus uns angeleitet hat, jeden Tag zu beten. Und das tun wir doch mehrere Male am Tag im Vater unser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In diesem Sinn wollen wir im Betrachtungsgebet uns immer wieder vor Augen führen, vielleicht jeden Tag bei der Gewissenserforschung: Christus hat dir heute wieder vergeben. Hast du die Vergebungsbereitschaft aufgebracht? Und so erweisen wir uns als treue Diener Jesu Christi, die wirklich das neue Leben angenommen haben von ihm und in die Fußstapfen Christi treten. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.